Also, wie schon erwähnt, ich bin Hannes Reinicke, ich arbeite bei der SUSE in der Entwicklung und mache so Storage global, allgemein. Und bin auch so ein bisschen upstream aktiv, wenn meine Patches akzeptiert werden. Gut, also, der Vortrag heute ist TrueCrypt.sh, Deniable File Systems in Bash. Eine Frage vorweg, ich könnte den auf Deutsch oder auf Englisch halten. Gibt es da Präferenzen? Soll ich ihn also auf Tschechisch halten? Schweig. Nein, gut. Also soll ich ihn lieber auf Deutsch halten? Gut, also halte ich auf Deutsch. Was auch immer. Wenn nicht, dann ist es, habt ihr halt jetzt Pech gehabt. So, also. Kurzer Überblick. Die Sinnfrage. Warum? Warum mache ich das eigentlich? Dann einen kurzen Exkurs Deniability und Deniable File Systems. Dann haben wir nochmal einen Kurzausflug Festplatten, Festplattentechnologie, das brauchen wir dafür nämlich. Und dann das Eigentliche, worum es geht, nämlich Dateisystem im Dateisystem. Also, diese Frage.
Warum?
Gut, also, warum machen wir das Ganze? Wozu überhaupt Geheimhaltung? Naja, es ist ja nun so, dass nicht jeder alles lesen sollte. Oder vielmehr, wir denken, dass nicht jeder alles lesen sollte. Da gibt es natürlich jede Menge Tools, die offensichtlichen, die Standardverfahrens, Rechte, Permissions, ACLs, whatnot. Aber die sind natürlich zugänglich, offengelegt, jeder weiß, wie sie funktionieren und jeder weiß auch, wie man sie umgehen kann. Versteckte Dateien, genau das gleiche. Natürlich kann man trivialste Dateien verstecken, aber da es jeder weiß, das ist trivial, das kann er auch nachschauen und jeder hat die versteckten Dateien dementsprechend dann rausholen. Das ist also auch nicht so wirklich das, nicht wirklich so der Trick. Deswegen haben sie gedacht, ja gut, okay, dann mache ich halt ein Verfahren, was zwar öffentlich bekannt ist, aber was halt so definiert ist, dass eben nicht jeder umgehen kann. Womit wir denn zur Kryptographie kommen. Kryptographie. Also, Kryptographie heißt erstmal, ich verschlüssele Daten. Dazu gibt es definierte Algorithmen, das ist dann vielste Mathematik. Man kann beweisen, Sachen, also gewisse Eigenschaften dieser Funktion der beweisen oder auch nicht beweisen. Effektiv ist ein Algorithmus, welcher es denn erlaubt, Sachen zu verschlüsseln. Nur, es gibt keine absolut sichere Verschlüsselung. Das Beste, was man sagen kann, ist, dass dieser Algorithmus mit der heutigen Technologie nicht zu brechen ist. Das ist auch schon das Beste, was man sagen kann. Und dementsprechend auch bei sicheren Ermittlungen, bei sicheren Algorithmen dauert denn die Entsprechung nur einfach länger, bis man weiß, was da drin steht. Idealerweise dauert das denn so lange, bis ja entweder die Lebenszeit des Verschlüsselnden nicht mehr gegeben ist oder bis zum Ende des Universums oder was auch immer. Aber auch hier natürlich, das sind alles Annahmen, denn es gibt nur sehr wenig Leute, die das Ende des Universums schon mitgemacht haben, um zu beweisen, ja, es ist tatsächlich so, am Ende des Universums konnte ich es knacken. Das geht auch nicht. Also man nimmt an, dass es wahrscheinlich so lange dauert. Es sei denn, jemand anders hat eine bessere Methode entwickelt, welche einem erlaubt, das dann eben schneller zu machen. Ne? Stichwort? Genau. Also, die Laufzeit allgemein von diesen Algorithmen hängt natürlich ab von der Geschwindigkeit und der Anzahl der Versuche, die man braucht, um das zu ermitteln. Und da die Geschwindigkeit drinsteht, heißt natürlich auch, ich brauche jetzt einfach schnelle Computer, dann bin ich schneller am Ziel. Das heißt, man braucht bloß einfach genügend schnelle Computer, dann kann man nicht effektiv jeden Algorithmus knacken. Was natürlich ein bisschen doof ist. Denn die Idee ist ja, dass eben nicht jeder diesen Algorithmus knacken kann. Deswegen hat man gesagt, na gut, okay, wenn das ein bisschen unsicher ist, dann kann ich es auch anders machen, dann kann ich auch sagen, ja gut, dann kann ich es auch verstecken. Denn wenn das keiner weiß, dass es da überhaupt Daten gibt, wird er auch nicht nachschauen, denn er weiß es ja nicht. Und das ist dann genau das Feld der Steganographie. Dadurch ist natürlich auch denn das Risiko der Entdeckung sehr viel geringer geworden, denn ja, wenn keiner weiß, dass Daten sind, wird auch keiner nachschauen. Also was gibt es zu entdecken? Nichts. Und vor allen Dingen hatten denn jetzt auf einmal die Beweislast umgekehrt. Jetzt dreht es sich nicht mehr darum, zu beweisen, diesen Algorithmus zu knacken, sondern jetzt dreht sich erstmal daraus nachzuweisen, dass überhaupt Daten da sind. Das heißt, die Stelle, die versucht, Daten rauszuführen, muss erstmal beweisen, dass da überhaupt Daten sind. Wohingegen, denn wir haben gesagt, nö, da sind keine Daten, gibt es nichts zu suchen. Und genau das macht halt die Steganographie. Das heißt, man speichert Daten innerhalb anderer Datenstrukturen. So, dass diese Datenstrukturen davon nicht oder nicht messbar beeinflusst werden. Das kann man natürlich relativ trivial machen mit, was ich, Metadaten. Ihr werdet sicher das JPEG-Format kennen oder das TIFF-Format, bietet sich noch mehr an, die halt jede Menge Felder, Tags definiert haben, wo man eigentlich beliebigen Zeugs reinschmeißen kann. Also eine JPEG-Datei oder MPEG, ne? Jeder kennt MPEG-Dateien. Man kann in das Kommentar beliebig vielen Scheiß reinschreiben. Da kannst du eine ganze Datei, kannst du eine ganze Distribution reintun, wenn du Bock hast. Ist halt ein bisschen auffällig, wenn man denn irgendwie ein Bild von 10 auf 10 Pixel hat, welche denn 10 Megabyte groß ist. Naja gut, kann passieren. Und natürlich auch relativ trivial, denn jeder, der irgendwie die entsprechenden Tools hat, kann sich das dann anschauen und feststellen, was ist denn das für ein komischer Kommentar. Es gibt natürlich auch Standard-Tools, ne, was alles man tut, man ist niemals der Erste. Es gibt natürlich schon Programme, die das machen. Steganographische Bilder zum Beispiel, der hervorragende Markus Kuhn. Hände hoch, wem das was sagt. Wie? Nur dir? Ich bin enttäuscht. Was macht ihr alle hier? Um Gottes Willen, ihr kennt Markus Kuhn nicht. Also, naja, gut. Egal. Können wir heute Abend bei Bier drüber reden. Also, steganographische Bilder. Es ist nämlich so, dass bei 24-Bit-Farbauflösung kann das Auge die Differenzen durch das LSB, also durch das unterste Bit, nicht mehr erkennen. Das heißt, ich kann dieses unterste Bit auf beliebige Werte setzen, ich kann den Unterschied nicht erkennen. Das heißt natürlich auch, ich habe in jedem Bildpixel 3-Bit frei. Denn ich kann das sowieso nicht mehr unterscheiden. Das heißt, ich kann in diesen unteren 3-Bit tatsächlich beliebig viele Informationen reinschmeißen und ich sehe es nicht. Hier zum Beispiel. Das ist jetzt eine 66 auf 67 Pixel-Bitmap. Die ist nicht groß, nicht? 66 Pixel sind das nur. Aber trotzdem, dieses Bild, das ist das Originale. Na, ich meine, es hilft natürlich, wenn das Bild scharf wäre, denn das ist jetzt ein bisschen essentiell. Naja, gut. Ich werde mal schauen, ob ich den Vortrag als PDF mache, dann könnt ihr euch das tatsächlich mal richtig anschauen. Das ist das originale Bild und das ist das Bild, wo tatsächlich drin steht Encoded Message. Steht da drin in dem Bild. Sehen tut man es nicht. So, das ist schon mal toll. Und jetzt kommen wir zu dem wirklich tollen Deniability. Wie ich eben schon gesagt habe, Deniability heißt einfach, ja, es kann nicht bewiesen werden, dass an dieser Stelle tatsächlich Daten stehen. Das jetzt mathematisch zu beweisen, das ist äußerst schwierig, denn hier gilt wieder die berühmt-berüchtigte Unschärferelation zwischen Exaktheit und Nützlichkeit. Entweder ist es exakt und man kann damit überhaupt nichts anfangen, oder es ist nützlich, aber nicht exakt. Denn wie gesagt, nur allein dadurch, dass man da jetzt nicht erkennt, dass keine Daten da sind, heißt noch lange nicht, dass Daten da sind. Das heißt erstmal bloß nur, dass ich nicht die richtigen Tools habe, um festzustellen, dass da Daten sind. Ist natürlich dann wieder ein bisschen schwierig, weil das wieder mal eine Umkehrung der Annahme ist, nämlich das heißt, okay, wir nehmen erstmal an, da sind überall Daten und der will sie vor mir verstecken. Weswegen wir dann hier so ein bisschen so Plausible Deniability kommen. Wenn jetzt eh jeder davon ausgeht, dass überall Daten sind, muss ich ihm einen Grund liefern, anzunehmen, dass das nicht so ist und dass da tatsächlich keine Daten sind. Das merke ich mir, Seife. So. Also, das heißt, es muss einen plausiblen Grund geben, warum da keine Daten sind. Wenn ich einen Rechner habe, einen Laptop mit einer Festplatte, den ich irgendwo mit hinschleppe, und auf dieser Festplatte sind keine Daten zu entdecken, dann macht einen das stutzig. Denn typischer, das ist also, ne, wenn man mit einem Laptop mit sich rumschleppt, wo eine Festplatte drin ist, braucht man normalerweise die Festplatte, um mit diesem Laptop irgendwas anzufangen. Wenn man mit dieser Festplatte nichts anfangen kann, ist da irgendwas faul. Das ist so ein bisschen auffällig. Da kann man auch nicht sagen, nein, da ist nichts drauf. Na, also typischerweise braucht man einen Laptop, um damit was zu machen, und zwar mit dieser Festplatte. Das heißt, der Benutzer müsste in diesem Fall denn tatsächlich plausibel darlegen, warum er jetzt mit einem Laptop rumläuft, mit einer Festplatte, wo keine Daten drauf sind. Zum Beispiel, keine Ahnung, ich habe sie neu gekauft und wollte sie einbauen, weil, okay, aber wo ist dann die alte? Sie ist kaputt. Ja, nee, sie geht. Also ne, da muss ich echt gut was einfallen lassen. Dasselbe gilt natürlich auch für eine Partition. Wenn man jetzt einen Laptop hat mit einer Festplatte, mit mehreren Partitionen und eine Partition hat keine Daten, dann kann man sich schon ein bisschen besser rausreden. Ja, ich habe sie halt nie benutzt, ich brauche sie halt nicht und habe gedacht, vielleicht will ich da irgendwann mal Debian drauf installieren oder sowas, aber dann war mir das so blöd, ich habe das Debian wieder rausgeschmissen. Was weiß ich. Das ist dann schon ein bisschen besser zu argumentieren, aber immer noch. Ne? So ist auch schon wieder ein bisschen schwierig. Und außerdem dafür, abgesehen davon, nur allein, weil auch zufällige Daten in der Partition können ja auch ein Dateisystem machen. Es kann ja auch ein Verschlüssel sein, ich weiß es nicht. Also auch hier wieder ein bisschen schwierig. Deswegen kann man es auch anders machen, Deniable File Systems. Was man nämlich einfach machen kann, ist den steganographischen Ansatz zu nehmen. Na gut, wenn die Leute an einer bestimmten Stelle Daten erwarten, dann gebe ich ihnen doch einfach Daten. Dann lege ich doch einfach ein Dateisystem in diese Partition. Denn dann sieht ihr, ah, da ist ein Dateisystem drauf. Ja, gut, alles grün. Das Dateisystem ist leer. Ja gut, das kann einmal vorkommen. Wenn das eine separate Dateisystem ist, ist es dann leer. Kann vorkommen. So, und man kann jetzt die verschlüsselten Daten, oder die Idee ist jetzt, die verschlüsselten Daten innerhalb des Dateisystems zu speichern, so dass das Dateisystem sie nicht sieht. Das wird natürlich jetzt etwas trickreich, denn das Dateisystem sollte natürlich funktionieren mit diesen verschlüsselten Daten da drin. Wenn man das jetzt einfach trivial macht und sich irgendwelche Blöcke allokiert, dann weiß das Dateisystem davon überhaupt nichts und fängt an, die Daten zu überschreiben. Das ist auch nicht so toll, denn man will sie ja schon irgendwie auch wieder haben. Ne? Das ist also, wozu schreibe ich Daten, wenn sie nachher überschrieben werden? Und natürlich sollten die sich nicht gegenseitig beeinflussen. Das heißt, die Schreibvorgänge in die verschlüsselten Daten sollten das eigentliche Dateisystem nicht kaputt machen und Schreibvorgänge im Dateisystem sollten die verschlüsselten Daten nicht kaputt machen. Das ist natürlich ein bisschen trickreich. Und dann saßen wir da mal, als ich mir das dann irgendwann mal überlegt hatte, saßen wir da mal in der tschechischen Walachei, in den Bergen, in einem Skigebiet im Frühjahr. Große Idee. Da ist nicht so viel los. Aber man ist in Tschechien, es gibt gutes Bier. Und da saß ich denn da mit einem Herrn Petkov und einem Herrn Marc Fasche und tranken dann Bier und haben uns überlegt, wie man sowas denn machen könnte. Und da kamen wir auf die Idee, ja, es gibt ja die Bad Blocks. Und zwar hat das X2 und X3 ein Feature, als da heißt Bad Blocks. Was wahrscheinlich ein Großteil der Leuten hier überhaupt nichts sagt, weil sie das noch niemals gesehen, gehört oder gemacht haben. Hand hoch, wer schon was von Bad Blocks gehört hat. Gut, stelle ich mir die Frage, warum? Ja, aber warum? Du brauchst es effektiv nicht mehr. Ja, eben, genau. Deswegen, also noch hier. Gut, okay, das hat halt, also das Badblocks ist, wie ihr denn ja wisst, erlaubt es einem im X2, X3-Dateisystem Einzelblöcke als fehlerhaft zu markieren und werden vom Dateisystem ignoriert. Wie ich dann herausgefunden habe, kann man nicht beliebige Blöcke als bad markieren. Also man muss da schon so ein bisschen aufpacken, passen, weil so ein paar Blöcke sind ja nicht ganz so flexibel. Die kann man ja leider nicht markieren. Aber na gut. Gut, aber wenn es dieses Feature gibt, können wir das überhaupt nicht auch benutzen. Also können wir da überhaupt was reinschreiben? Dazu muss man sich so ein bisschen die Festplatten und Festplattenhistorie anschauen, um das ein bisschen zu machen. So, also ursprünglich. In der guten alten Zeit, damals, als Festplatten noch richtige Festplatten waren und ja, kleine flauschige Wesen von der Alpha Centauri noch richtige kleine flauschige Wesen von der Alpha Centauri waren. Hände hoch, wer das Zitat kennt. 2, 3, ja, sehr gut. Es ist noch nicht alles verloren. Douglas Adams, Anhalter der Galaxis. Ja, komm. Band 1. Genau, richtig, genau. Gut. So, damals, als es noch richtige Festplatten gab, da waren die ungefähr so groß, diskrete Logik und so. Und dementsprechend auch waren die Ansteuerung eher rudimentär. Also das war dann mehr so elektrisch, Motor an, Motor aus, Kopf nach links, Kopf nach rechts. Dementsprechend ist auch die Adressierung von den, also die Kopfsteuerung war auch sehr rudimentär. Das ist dieses gefürchtete CRS, Cylinder Head Sector, was nämlich genau die Festplattengeometrie widerspiegelt. Das ist jetzt, Head ist quasi, welchen Kopf nehme ich? Sektor ist dann, wo ist der hoch und wo ist der runter? Und mehr Logik war nicht da. Kopf, lesen. Festplattengeometrie auf der Platte, um Gottes Willen, nee, nix, das steht oben drauf, das musste man abschreiben. Da war extra ein Aufkleber drauf, diese Festplatte hat diese Geometrie. Da gibt es Solaris, irgendwelche Leute, die mal Solaris mit Solaris gehabt haben. Es gibt einen Teil EDC Disktop, welche genau dafür da ist. Da musste man die Festplattengeometrie reinschreiben, damit er überhaupt wusste, was das für eine Festplatte war. Was immer ein bisschen trickreich war, wenn man irgendeine Festplatte kommt, wo denn kein Aufkleber drauf war, ja, was ist das für eine Festplatte? Und dementsprechend, hier ist das mal, habe ich da mal ein schickes Bild gemacht. Ist denn halt relativ stumpf. Das ist denn also Head, sind quasi, sucht man sich die Scheibe aus. Sectors, diese sind, ne, die Sektoren, wie man sieht. Und die Zylinder sind halt die Spuren. Also kann man sich direkt aussuchen, okay, zack, 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 zack. Relativ einfach, relativ trivial. Nur, wie das halt immer so ist, das ist natürlich nicht ganz perfekt, denn das Ganze ist irgendwie ein magnetisches Material da oben drauf und das ist dann nicht immer so ganz so perfekt. Und so sind natürlich, kann es auch ungefähr der Herstellung irgendwelche Fehler sich einschleichen, sodass dieser Sektor doch nicht so ganz so toll ist, man ihn einfach nicht lesen kann. Und das ist aber natürlich, weil das tatsächlich herstellungsbedingt war, waren es tatsächlich Einzelsektoren, welche einfach gingen halt nicht. So. Das heißt, die Festplattenhersteller haben tatsächlich haben einen Test gemacht, okay, wie sieht die Festplatte aus, und haben dann die Sektoren, die kaputt waren, schon gleich in eine Liste aufgeschrieben und die auch auf die Festplatte draufgeklebt. Die durfte man auch abtippen. Okay, diese Blöcke sind kaputt. Und da brauchte man tatsächlich dieses Badbox, deswegen braucht man dieses Badbox-Feature, damit man dem X2 beipulen konnte. Ach übrigens, diese Festplatte hat diese und jene kaputten Blöcke, da schreib dich bitte nicht drauf, das ist doof. Und dann, wenn man das gemacht hatte, ging alles gut und man konnte die Festplatte dann so benutzen. Kein Problem. So, aber wie das immer so ist, die Festplatten wurden größer und sollten größer werden, musste da irgendwie mehr Daten reinprügeln in die Festplatten. Und dann hat man festgestellt, ja, das mit diesen fixen Sektoren ist zwar irgendwie ganz toll und ganz einfach, aber das heißt natürlich auch, dass wir unterschiedliche Winkelgeschwindigkeiten haben, je nachdem, ob ich jetzt außen oder innen bin. Das heißt, der Kopf fährt schneller oder langsamer über die Festplatte. Und das heißt natürlich auch, dass man eine unterschiedliche Transferrate bzw. Schreibdichte innerhalb eines Sektors hat. Was natürlich ein bisschen doof ist, wenn man wieder mal zurückgeht, wenn man sich das mal anschaut, denn das Material hier drauf ist natürlich homogen. Das heißt, ich kann auf jeder Fläche das gleich viel Daten speichern. Aber die Geometrie erlaubt es mir gar nicht. Das heißt, hier auf dieser Fläche werden genauso viele Daten gespeichert wie hier. Das heißt, effektiv verschenke ich hier ungefähr das Vierfache des Platzes, weil ich einfach da nicht rankomme. Was natürlich ein bisschen uncool ist. Denn ich meine, das ist eine Festplatte, ne? Da so viel Platz habe ich da nicht. Ich will da schon so möglichst viele Daten draufballern, wie es geht. Weswegen sie dann irgendwann dazu übergegangen sind und haben gesagt, na gut, das ist jetzt nicht so der Hit, das müssen wir anders machen. Und haben sich das LBA ausgedacht. Das ist dann dieses Logical Block Addressing, wo es denn das nicht mehr so richtig gibt, sondern die Sektoren tatsächlich so richtig so festgepackt sind, wie es überhaupt geht, damit man halt den Platz ausnutzen kann. Das heißt natürlich auch, dass dieses Adressierungsschema, dieses CRS-Schema, nicht mehr so richtig toll funktioniert. Man braucht also irgendwas, was das umsetzt, so umrechnet. Wenn jeder, der mal Festplatten partitioniert hat, kennt schon dieses Problem, dass dann irgendwie, um Gottes Willen, stehen da irgendwie wirren CRS-Geometrien, welche eigentlich überhaupt keine Relevanz mehr haben, was auch wahr ist, sie haben keine Relevanz mehr. Aber man braucht es halt immer noch, weil diese Festplatten, die Partitionstabelle, die man draufschreibt, die alten, die braucht man irgendwie jetzt immer noch CRS-Informationen, damit sie was machen kann, was komplett unsinnig ist, aber na gut, welcome. Aber, das heißt natürlich auch, dass wir natürlich die Adressierung umrechnen müssen, das heißt, wir brauchen auch logische, muss ich umrechnen auf logische Adressen. Dafür müssen wir ein bisschen mehr Logik drauf packen, damit wir überhaupt diese Umrechnung machen können. Und da diese Umrechnung nicht stabil ist, also es gibt irgendwie keinen Algorithmus, der mir sagt, sondern es hängt stark davon ab, muss ich das effektiv da reinprogrammieren. Das heißt, ich muss tatsächlich auch Speicherplatz da reservieren, um das zu machen. Ja, wenn ich doch eh schon mal Speicherplatz habe, um da irgendwas zu machen, dann kann ich A, die virtuellen, die Adressen umlegen und da ich sowieso den Algorithmus da reinprogrammieren muss, der das machen will, kann ich auch relativ einfach ein Remapping machen. Das heißt, ich kann auch virtuelle LBA-Adressen machen, die ihn auf eine beliebige Adresse zeigen. Ich muss hier, eh umrechnen. Na, und wenn ich sie eh umrechnen muss, dann kann ich auch gleich mal schauen, ob dieser Block kaputt ist und dementsprechend den Block dann gleich auf ein heilen umlegen. Dann brauche ich dieses ganze Geraffel mit dem Bad Blocks List nicht mehr. Das ist doch eine Ofi sehr viel cooler. Und ja, und dann kann man nämlich auch einfach Blöcke reservieren auf der Festplatte, um eben kaputte Sektoren dahin umzubiegen. Das sind denn diese gefürchteten Reserve Blocks, die es auf jeder Festplatte gibt. Und da haben sie auch gesagt, na gut, wenn jetzt die Festplatte eh so kompliziert ist, haben sie dieses gefürchtete Smart eingeführt. Wofür steht das gleich? Smart Monitoring, Self-Monitoring and, genau, ja. Und danke. Ich hasse es. Gut, also da sind irgendwie tausende von Sachen, die man da auslesen kann. Und dieses Reallocated Sector Count, das ist genau dieser Wert, wer sagt, okay, wie viele Blöcke habe ich jetzt, hat er jetzt umgelagert, wie viele Blöcke sind jetzt tatsächlich kaputt. Aber da die Festplatte jetzt alles intern macht, braucht ihr auch die Bad Blocks List nicht mehr. Das heißt, es benutzt ihr mit heutigen Festplatten, also mit keiner real existierenden Festplatte, wird dieses Bad Blocks Sektor überhaupt noch benutzt oder ist sie überhaupt notwendig. Was man auch einfach daran sehen kann, dass keins der neuen Dateisysteme, also X4, Butterfs, XFS, ZFS, haben alle kein Bad Blocks Feature mehr, denn wozu? Es ist unsinnig. So, das ist natürlich schön, wenn das keiner benutzt. Ja, es ist nicht feature-complete. Ne? Und hier, ne, für unsere ZFS-Fraktion. Es ist nicht feature-complete. Wir sind besser. Gut. Das ist natürlich sehr schön. Das heißt, wir haben da jetzt Blöcke, die nicht benutzt werden oder die wir markieren können als nicht benutzbar. Das ist natürlich total super. Das heißt, wir können einfach Blöcke markieren. Das Dateisystem wird sie niemals benutzen und können da beliebigen Scheiß reinschreiben. Cool. Dann gibt es da nochmal, und der Linux-Kernel hat ein nettes Feature, nämlich Device Mapper, welches nichts anderes macht, als Blöcke umzuordnen. Das heißt, man kann einfach auf dieser Blockliste, die man dann kriegt, ein Device Mapper-Target legen, welche denn diese Blöcke in eine lineare Liste zusammenfügt. Und prompt hat man ein neues Block-Device. Das ist natürlich sehr schick. So, ich habe mal das hier mal so gemacht. Es gibt da ein Programm, das heißt Dump E2FS. Das zeigt dann quasi die interne Struktur des X2 oder X3-Dateisystems an. Und da sieht man auch sehr schön Free Blocks. Da gibt es eine Liste mit Free Blocks, wo dann drin steht, okay, diese Blöcke sind frei. Diese werden momentan vom Dateisystem nicht benutzt. Das ist ja schön. Dann kann man sich nämlich diese Blöcke rausschreiben und kann in diesen Bad Blocks, die da so schön angezeigt werden, kann man die als Bad Blocks markieren. Und diese Bad Blocks Liste per E2FSCK reinschreiben. Dem Dateisystem also schreiben, okay, hör mal zu, die sind jetzt kaputt für das Dateisystem. Und dann kann man mit dem Setup, kann man eben jene Blockliste in die M-Setup reinschieben und der legt dann ein neues Dateisystem an. Und somit haben wir innerhalb des Dateisystems ein neues virtuelles Block-Device. Da habe ich jetzt ein paar Skripte geschrieben, denn wie ihr jetzt unschwer gemerkt habt, das sind alles Standardprogramme. Wir brauchen da nichts zu installieren, es ist alles da. Da habe ich zwei Skripte geschrieben. Es gibt ein Skript namens Badblocks, welches dann die Liste mit Badblocks rausfiltert. Das heißt, man gibt ihn einfach an, wie groß man das Ding haben will. Der holt dann eine Liste mit Blocks raus. Die kann man dann per E2FSCK in das Dateisystem reinschreiben. Und das TrueCrypt.sh-Skript legt dann aus dieser Bad-Blocks-Liste ein Device-Mapper-Device an. Und das wirklich Schicke ist, wenn man einfach E2FSCK-L angibt, wird die Liste einfach gelöscht wieder und es ist weg. Das ist natürlich schon mal ganz schick. Aber jetzt kommt das große Aber. Das Ganze hilft natürlich nur, wenn diese Blöcke, die man da beschrieben hat, nicht auffällig sind. Denn wenn ich jetzt irgendwas in Blöcke raufschreibe, dann sind natürlich Daten da drin. Und selbst wenn ich jetzt ein E2FSCK-L gemacht habe, also um diese Bad Block List zu löschen, sind natürlich die Daten immer noch auf der Festplatte. So, und ich unterhielt mich denn mal mit dem einen oder anderen Menschen, welcher bei Western Digital arbeitet, und frug ihn dann mal, wie ist es eigentlich, was macht ihr eigentlich mit den Festplatten, bevor ihr sie ausliefert? Und der sagte, ja, wir überschreiben sie tatsächlich mit Nullen. Das heißt, wenn man Festplatten bekommt, frisch vom Hersteller, sind sie mit Nullen gefüllt. Was natürlich ein bisschen doof ist, wenn wir dann auf einmal anfangen und dann irgendwie scheinbar zufällige Daten an scheinbar zufälligen Plätzen zu schreiben. Das fällt auf. Das heißt, wenn man sowas tatsächlich machen möchte, also wirklich, 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 dann müsste man das natürlich so machen, dass es nicht auffällt, dass man da Daten hingeschrieben hat. Das heißt, wenn man sowas vorhat, wirklich, wirklich sicher zu machen, dann müsste man, bevor man überhaupt irgendwas mit der Festplatte macht, sie erst mit zufälligen Daten überschreiben, damit man nicht mehr nachweisen kann, dass, also denn es ist ein bisschen schwer zu sagen, ein Satz von zufälligen Daten sind weniger zufällig als ein anderer Satz von scheinbar zufälligen Daten, das ist ein bisschen schwer nachzuweisen. Aber ein Satz mit Nullen ist schon sehr viel auffälliger wie ein Satz mit zufälligen Daten, das fällt dann auf. Und was natürlich auch der Fall ist, wenn man jetzt tatsächlich sowas machen will, dann sollte natürlich im eigentlichen Dateisystem keine Spuren darauf hin sein, dass man sowas gemacht hat. Denn sonst ist es ja ein bisschen sinnlos. Denn wenn man jetzt zum Beispiel TrueCrypt selber nimmt und eine Datei namens TrueCrypt installiert auf dem Rechner, dann liegt die Chance relativ nahe, dass der Mensch das auch benutzt hat. Sonst würde er es ja nicht installieren. Und dasselbe gilt natürlich auch für diese Skripte. Wenn man jetzt diese Skripte installiert, liegt die Vermutung relativ nahe, dass der Benutzer dieses Laptops auch mit diesen Skripten was gemacht hat. Das heißt, es könnte sein, dass da irgendwo was versteckt ist. Glücklicherweise sind diese Skripte relativ einfach. Denn wie gesagt, man muss sich bloß die Liste mit Bad Blocks rausziehen und darauf ein Device-Mail-Device anlegen. Das geht relativ trivial. Weswegen man eigentlich die Skripte gar nicht braucht. Und dann sollte man aber auch nicht sagen, dass man sich diesen Vortrag angehört hat oder dass man davon überhaupt weiß. Denn wenn man das weiß, dann könnte man ja auch. Und dann sollte man natürlich auch jeweils sagen, dass diese Präsentation nie stattgefunden hat. Ganz klar, natürlich. Denn sonst könnte man ja aus der Existenz, dass diese Vorstellung da war und sie eventuell auf derselben Konferenz waren und deswegen diesen Vortrag gehört haben könnten, könnte man ja schlussfolgern, dass sie da gewesen wären und dementsprechend sowas gemacht haben könnten. Und über die Quellen sind sie seitdem natürlich auch nur rein zufällig, ne? Im Internet und sowas durch Search-Einträge. Und die sind eben rein zufällig unter BSD3-Lizenz, weil mir das sowas von egal ist, was ihr damit macht, falls ihr damit machen was wollt, von Skripten, die ihr natürlich nicht kennt, aber wenn sie, nicht wahr? Und so weiter. Und auch die Skripte, über die ihr nicht gestolpert sind, also stolpern können würdet, würdet ihr, wenn ihr stolpern würdet, darüber stolpern, also an dieser Adresse, die da nicht steht, oder so, also die da nicht steht, gestolpert würden sein, oder so. Genau, es wird dann alles sehr kompliziert, wenn man das zu weit denkt. Gut, also das ist erstmal dieses ganze technische Graffel. Ich könnte mal kurz am lebenden Objekt demonstrieren. Aber erstmal ein paar Fragen. Ja, natürlich.
Angenommen, also ich stehe jetzt hier irgendwo am Zoll, die zieht mich raus, drehen mir die Daumenschrauben an, ich habe keine Zeit vorher, E2FSCK in das Großteil zu machen und die Backwards nicht zu löschen. Dann ist diese Encryption auf gar keinen Fall denial.
Das ist wahr. Okay. Aber wenn du sowas machst und diesen Rechner mitnimmst, hast du natürlich auf deinem Rechner eine zweite init.rd geschrieben, welche vor dem Mounten des Root-File-Systems ein E2FSK-L macht. Und du einfach einen zweiten Drop-Eintrag hast, Boot 1, Boot 2 und einfach Boot 2 machst. Oder um ganz sicher zu sein, machst du den Boot 2-Eintrag als den Default-Eintrag und den Boot 1 als Non-Default. Womit sich das Problem erledigt hätte. Wieso? Weißt du, wie viele Boot-Anträge ich auf meinem Rechner habe? Ja, aber es ist, aber dann sind wir Fallback zu 1. Dann hast du Blöcke mit zufälligen Daten und Blöcke mit anderen zufälligen Daten. weil du ja vorher die Festplatte mit zufälligen Daten überschrieben hättest. Doch, es ist deniable. Du kannst, sie können, du kannst es. Stimmt, dann müsste man die, genau richtig, und dann müsstest du natürlich dann, und erstmal prophylaktisch erschießen, aber ich meine, wenn sie in dem Sinne, dann werden sie wahrscheinlich sowieso dann prophylaktisch erschießen und dann die Maschine angucken. Dann kannst du mir keine Widerworte mehr sagen. Ja. Ach so, ja. Nein, die Liste wird physikalisch beschrieben. Es gibt tatsächlich, das steht in der, du bist doch da, nee, bist du auch nicht. Ach, dieses Fallsystem-Menschen sind gerade nicht hier. Es steht tatsächlich, ja, du hast recht, es steht in einer fixen Lokation, ich glaube sogar im Superblock, genau, es steht im Superblock vom X2, gibt es eine feste Location, wo die Badbox-Liste steht. Und, beziehungsweise, genau. Genau, gibt es einen Pointer auf die Badblock-Liste. Aber dieser Pointer kann halt, die Badblock-Liste kann halt irgendwo sein. So, und wenn du diesen Pointer überschreibst, ist es ein bisschen schwierig, jetzt die Badblock-Liste zu finden. Das sind Zahlen. Ja, Herr Gott, das sind überall nur Zahlen. Das sind dann wieder relativ zufällige Daten. Also das ist tatsächlich relativ sicher. Ja. Eben, genau, die Badblocks selber bleiben einfach drin. Ja, klar. Eben, ja, klar. Eben, ja klar. Nee, die Daten selber brauchst du nicht. Also das. Das ist so ein bisschen, ja. Also, ja. Nein, das sind mehr irgendwelche technischen Größen, dass irgendwie, du kannst Pech haben, dass Device Mapper eine Größe hat, wie groß die Tabellen vom Device Mapper sein können. Das heißt, da wirst du wahrscheinlich irgendwann reinlaufen, dass dir, wenn du die zu groß machst, dass dann irgendwann die Tabellenlänge von Device Mapper überläuft. Der was? Eben genau, der kann beliebig groß sein. Also das ist nicht so. Nee, es sind ja mehr so die technischen Sachen. Also es ist jetzt irgendwie, das Ganze ist nicht für irgendwie großtechnischen Einsatz gedacht, sondern tatsächlich so, okay, ich habe ein paar Daten, die ich tatsächlich verstecken will. Aber nicht jetzt, also es ist nicht für irgendwie, was ich Full Disencryption oder sonst was, wo ich jetzt wirklich massiv Daten verstecken will, sondern ich habe ein paar Daten, die ich einfach verstecken will. Punkt aus, fertig. Alle anderen können Sie ja gerne sehen, aber die paar Daten nicht. Was ich. GPG-Schlüssel und sowas. Sollte vielleicht nicht jeder sehen. Und da fände ich auch, wenn ich auch wirklich uncool, wenn das jemand anders sehen würde. Also wirklich. Ja. Ja. Wie gesagt, da würde ich dich vertrauensvoll an Markus Kuhn verweisen, der hat das bestimmt mal gemacht. Doch, der hat tatsächlich, der kann tatsächlich bestimmen, wie gut du es verschlüsselt hast. Das ist irgendwie Stichwort Stirmark, heißt das, glaube ich. Lass mich schnell nachschauen. Ja. Auf alle Fälle, so wie du was reinschreibst. Also, wenn du sowieso was, so wie man irgendwas in diese Blöcke reinschreibt oder überhaupt was, muss es zwingend verschlüsselt werden. So wie du anfängst, da Klartext reinzuschreiben, ist deine ganze, brauchst du das gar nicht erst zu versuchen. Na, also. Ja. So, also, du meintest also sowas. Könnt ihr das lesen? Nee, natürlich nicht. Cool. Ja. Also, Jacadiro kann bestimmt irgendwie von vergrößern. Bestimmt, wenn ich jetzt wüsste, wie das ist. Also, das Ganze läuft unter dem Stichwort Styrmark. Wie gesagt, Markus Kuhn. Das kann bestimmt hier irgendwo da. Kann bestimmt irgendwie. Hm? Achso, Steuerung Plus müsste es gehen, ne? Ja, schau. So. Cool, ne? Also moderne Technik, die begeistert. Ja, das mir. Also ja, genau. Das ist dieses Styrmark-Programm, was halt genau dir eine Analyse liefert. Okay, wie gut habe ich es jetzt tatsächlich verschlüsselt? Das, was ich da versucht habe zu verschlüsseln. Eben, ja, ja, klar. Nee, das ist auch... Ist genau das. Das ist quasi die Analyse der Robustness von diesen ganzen Sachen. Wie gesagt, wie ich schon erwähnte, Markus Kuhn wieder mal, der das Ganze gemacht hat. Das Ganze findet man, da gibt es irgendwie ein Paket namens OutGuess, welches nämlich genau dafür da ist, das versteckt denn Daten in Bildern. Das macht nämlich genau das. Also quasi, das ist Steganographie bloß schon für dich programmiert, sodass man sich selber machen muss. Noch weitere Fragen? Ich muss dann nochmal das ein oder andere Bier trinken mit den ein oder anderen Menschen. Mit ein bisschen Glück kann ich es in Butterfly reinschummeln. Muss ich mal schauen. Ja, also vom Prinzip geht es natürlich. Also vom Prinzip sollte es eigentlich für beliebige Dateisysteme möglich sein. Denn jedes Dateisystem hat halt einen Algorithmus, um rauszufinden, welche Blöcke frei sind. Wenn man diesen Algorithmus kennt, den kann man natürlich auch schauen, dass wie man jetzt diesen Algorithmus so umgeht, dass diese Blöcke, die de facto frei sind, vom Dateisystem als nicht frei angenommen werden. Das ginge theoretisch natürlich schon. Dann heißt natürlich aber schon, dass man sich eher besser mit dem Dateisystem auskennen muss, um sowas überhaupt machen zu können. Das heißt, da muss ich mich dann noch mit dem, ich werde mich noch mit dem einen oder anderen Menschen unterhalten. Mal schauen, ob da was rauskommt. Ja. LVM-Volume, das wieder restlos löscht. Was bringt dir das jetzt? Ja. 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 Eben genau. Ja, das ist mit LVM und sowas, da wäre ich wegen vorsichtig, weil der jetzt anfängt, jede Menge Mist zu schreiben über Metadaten. Das wirst du also fast nicht mehr richtig los, denn das ist, der originale LVM 2 war schon schlimm genug, der hat irgendwie unter LTC-LVM jede Menge Graffel hingeschrieben, LTC-LVM-Backup und sowas, wenn man sich das mal angeht, da steht ein wenig Scheiß dran, aber jetzt hat er noch irgendwie einen Meta-Daemon. Den LV-Meter-Daemon haben sie jetzt noch dazu geschrieben, welcher denn das Ganze irgendwie cached und whatnot macht. Das ist sehr schwer, das dann wieder richtig loszuwerden. Deswegen habe ich auch mit Absicht das DM-Setter-Programm genommen, was tatsächlich eigentlich bloß ein Interface für das I.O.-Control ist. Das macht wirklich gar nichts. Das formatiert die Kommandozeilen in I.O.-Control um und schießt los. Also das ist dann relativ stumpf, was es da so treibt. Gut, dann habt ihr vielen Dank. Ich kann noch kurzes Mal am lebenden Objekt zeigen, wenn das jemand sehen, wen machen will. Und dann so, also dann haben wir hier doch schon mal. Zackati, dann kann ich den hier aber auch mal. So, dann schauen wir mal. Ah, wo ist jetzt meine Maus. Da irgendwo. Maus ist weg. Das ist immer das Problem. Ja. Nee. Ah, da ist meine Maus. Gut. So. So. Na. So. Ja, habe ich das richtig gemacht? Ja, fast, ne? Zack, so. So. Also, wie ihr hier seht, gibt es hier ein Dateisystem namens A-Build, welches auf Partition 6 hängt. Ist ein einfaches X3 und da kann man irgendwie nachschauen. So, da ist dann irgendwie so Unsinn drauf, das ist halt eine Partition, die bei uns auf einem Rechner, welche bei uns unten im Serverraum steht, wo dann irgendwie Autobild drauf läuft, also der gerade Pakete vor sich hinbaut oder irgendwann mal. So. So, und jetzt so, das war hier doch, genau, so, man kann nämlich hier jetzt mal dieses besagte Badblock-Skript durchlaufen lassen und der sucht jetzt die freien Blöcke in diesem Dateisystem. Das ist halt relativ groß und schon relativ in Benutzung, deswegen ist die Liste doch etwas fragmentierter dort selbst. Das sind effektiv die freien Blöcke, genau richtig. Ja, klar, natürlich. Der sucht dann die freien Blöcke im Dateisystem raus. So, ich habe da schon mal was vorbereitet. Ja, wie das so schön heißt, das so da. So, ich habe da schon mal eine Liste gemacht, wo schon mal so ein paar Blöcke drin sind. So. So. Und dann tut er die da rein. Das dauert jetzt aber eng. Ja? Ja. So, was modified? Ja, das ist schön. So, ja, es steht auf der Datei, also, es steht auf der, so, natürlich steht es jetzt, steht es da jetzt drin. Na, dann, wir haben es ja gerade da reingeschrieben. Na, zackadi. So, das ist dann erstmal, das ist diese Ausgabe von dem Dump E2FSCK. Da sieht man jetzt Bad Blocks. Natürlich, das Dateisystem weiß jetzt, das sind Bad Blocks, die soll ich nicht benutzen. Das war ja genau die Idee. Damit das Dateisystem da jetzt irgendwie was, die nicht mehr anfasst. Natürlich steht sie jetzt da drin. Klar, wir haben sie gerade reingeschrieben. So. Und dann kann ich jetzt ein, habe ich schon gemountet? Nee. So. Da ist das Dateisystem wieder. Sieht aus wie vorher. nur halt jetzt mit Bad Blocks. So. Boris, was hat der Boris geschrieben? Das ist Live-Demo. Naja, das werde ich ihm sagen. Boris! Ja, eben. Das ist natürlich ein Cat. Na. Nee, tut's nicht. Das. Momentan steht da gar immer noch Case drin, weil. Ja, schau, jetzt geht's nämlich. So. Nehmen wir es mal. So. Naja, gut, so viel dazu. So. Der versucht jetzt irgendwas zu machen. Ja, das passiert halt, wenn man es nie vorher ausprobiert. Naja, gut. Ja, gut, ist ja auch egal. Ja, eben genau, der ist eben genau richtig. Also, das ist jedenfalls. Es geht, hätte der Boris da nicht rumgespielt. Idiot. Na gut. So, also.
Zum Abschluss vielleicht noch als Nachricht sozusagen, der eine Satz des englischen Gentlemans, die Fähigkeit, immer Ladies mich erinnern zu können, hat nichts mit Vergesslichkeit zu tun.
Genau.